Ich hab's dir schon 100-mal gesagt. Warum ändert sich denn da nichts? Kennst du sowas?
Ja.
Ja, kennst du das?
Aus alten Beziehungen und auch auf jeden Fall von cholerischen Vorgesetzten früher.
Ist doch krass, ne? Was meinst du, was ist die Idee dahinter? Warum macht das jemand?
Ja, ich denke mal, dass er hat es wahrscheinlich schon einige, er oder sie hat es wahrscheinlich schon einige Male gesagt und ist dann genervt, dass das Gegenüber es nicht gecheckt hat oder es nicht in der Qualität liefert, wie gewünscht, irgendwie sowas. Also irgendwie eine Wut, ein Ärger, sowas dahinter wahrscheinlich.
Ich glaube auch, ne? Du möchtest vielleicht eine Aufgabe übertragen, du hast eine Erwartung, A, es soll nach A laufen und dann kommt es nach B. Und im ersten Moment klingt es ein bisschen so, als ob die andere Person nicht richtig zuhören kann. Aber ich glaube, in Wirklichkeit verrät der Satz was völlig anderes. Die Leute versuchen, Verantwortung zu übernehmen.
Wir sind Sarah
und Ronny. Willkommen bei Sprache macht Erfolg.
Hier geht es nicht darum, wie du schöner formulierst,
sondern darum, wie deine Worte darüber entscheiden, ob Menschen mitziehen oder innerlich aussteigen.
Du bekommst keine langweilige Theorie, sondern echte Situationen aus Führung, Alltag und Beziehung.
Denn am Ende zählt nicht, was du sagst, sondern das, was beim anderen ankommt. Den eigentlich, also der, wo die Verantwortung eigentlich den anderen gehört. Ja? Und jetzt kommt das Problem, du rutschst damit in so eine krasse Opferrolle rein. Ne? Du wirst wie so ein Prediger. Prediger will ich nicht sagen, eher wie so ein Missionar. Du musst es doch machen. Ich habe es dir doch 1000-mal gesagt und so weiter und so fort. Und du verlierst dein Gegenüber. Ihr habt das bei Führungskräften auch total oft, dass die dann irgendwann, auch mit dem weiß ich nicht mehr weiter oder mit der nicht mehr. Und ich habe es dem doch schon 500.000-mal gesagt. Ja? Und die versuchen aber, obwohl es nicht funktioniert, immer wieder das Gleiche weiterzumachen. Kennst du das? Du versuchst.
Keine gute Idee.
Ja, ich glaube, Albert Einstein hat gesagt, das ist die Definition von Wahnsinn, ne? Wenn man wieder das Gleiche macht und hofft, dass ein anderes Ergebnis rauskommt. Ja? Und ich glaube, das ist total spannend, dieses Thema Verantwortung zu trennen von, oh, wo werde ich denn jetzt so ein bisschen, gehe ich so in so eine Opferhaltung rein? Weißt du, was ich meine?
Ja, total. Also, ich kenne, habe zum Beispiel, jetzt ist mir gerade ein Beispiel gekommen, ich habe das von mir auch, ich habe eine Zeit lang so projektbezogen gearbeitet, also ich habe praktisch so die ganze Planung gemacht und habe das dann an die verschiedenen Abteilungen übergeben. Und da ist mir aufgefallen, dass so bestimmte Leute, die haben das dann genauso umgesetzt, wie ich wollte. Wahrscheinlich haben die dann so ähnlich irgendwie gedacht wie ich oder so. Oder meine Kommunikation hat einfach zu denen ihrer gepasst.
Ja.
Und dann waren da andere und das hat einfach nicht funktioniert. Und ich habe immer gedacht, was ist denn jetzt hier los? Und irgendwann habe ich gemerkt, okay, ich muss irgendwie anders mit denen reden. Da war so eine. Und da habe ich gemerkt, okay, ich muss mich zu dem setzen. Ich muss das genau erklären. Ich muss sagen, hast du noch Fragen? Sag mir mal, was du verstanden hast. So, das war richtig, richtig aufwendig. Ich habe mich wie so ein Kindermädchen gefühlt. Aber dann hat es funktioniert halt, ne?
Ja, ist krass, ne? Jeder Mensch, wie du gerade erzählst, ist ja unterschiedlich. Und wenn wir immer wieder das Gleiche machen, dann funktioniert das bei ein paar Leuten, wenn ich dir gerade richtig zugehört habe. Und bei anderen musst du halt das deutlich ausführlicher erklären. Ne? Und das Spannende ist, wir haben ja so unterschiedliche Aufwachsprogramme in uns drin, ne? Wie wir so geprägt worden sind. Und wenn du dann jemand bist, der versucht, sage ich mal, über dieses Missionieren, irgendwann muss die Sarah es doch schnallen, so nach dem Motto, ja, ne?
Ja.
Und versuchst da deine ganze Energie reinzugeben, was passiert? Du bist selbst richtig schlecht drauf. Und auf der anderen Seite kommt es aber nicht an, weil es nicht der sprachliche Zugang zu
ist. Ja, die andere Seite ist auch genervt.
Genau, und die andere Seite ist auch noch genervt. Ne? Ich war so, weil du das gerade gesagt hast, ich bin so beeindruckt gewesen von meinem alten Kollegen Tim Pollheide von Red Bull, dass der sich wirklich für seine Leute so unterschiedlich Zeit genommen hat, aber hat das immer so in der Tiefe den Leuten erklärt, so dass sie das wussten. Und ich war damals, das war so 10 Jahre her, würde ich mal sagen, da war ich eher so ein bisschen, ja, okay, die wird das halt schon machen, ne, wenn ich das jetzt so sage. Und da habe ich das erstmal festgestellt, oh, da gibt es einen Unterschied, wie er ihr das erklärt und wie ich beispielsweise jemandem anderen das erklärt habe. Und es ist spannend, ne? Also nicht jeder hat den gleichen Eingabekanal. Ja. Was machen wir jetzt draus aus der Erkenntnis, aus der Missionierung? Ne?
Also ich glaube, gesagt, das nicht verstanden ist eigentlich eine ganz gute Zusammenfassung. Also
ja.
Ich kann was sagen, aber ob das auf der Gegenseite so ankommt, ist fraglich. Ne?
Ja.
Das ist so, das müsste ich nochmal hinterfragen dann.
Also wir können sagen, dieses Predigen, dieses Missionieren, dieses immer wieder, ich habe es dir doch gesagt, das führt zu nichts. Aber vielleicht, dass wir da nochmal reingehen, wo kann sowas herkommen, wenn du natürlich, sage ich mal, in der Kindheit dieses Muster in dir erlernt hast, ja, oder auch dann über das Berufsleben.
Muster?
Na, dieses Muster von, ich muss ja den anderen jetzt dahin erziehen, dass er es versteht. Oder ich nehme mir gar nicht die Zeit dafür. Es passiert ja alles unbewusst. Ich nehme mir gar nicht die Zeit dafür, der anderen Person das zu erklären, weil sie muss es doch schnallen. Also so eine Erwartungshaltung zu haben, dass die andere Person ja genau das Gleiche denkt wie du. Und das kriegen die meisten Leute ja nicht mit.
Ja.
Und wenn du das erstmal schaffst, Bewusstsein wieder hier dafür erstmal zu erlangen, dass sozusagen jeder einen anderen Zugangskanal hat, dass jeder eine andere Art von Sprache benötigt, ich glaube, da bist du schon mal auf einem guten Weg. Ja, bei mir war das früher ja auch so. Es gibt Leute, die haben einfach irgendwas gesehen, wussten sofort, was ist die Aufgabe. Und bei mir ist es so, ich habe das unfassbar gut in Geschichten verstanden.
Ja. Ja? Und so erzählst du es heute auch.
Genau, deswegen erzähle ich auch so viele Geschichten, wenn ich Trainings gebe und öffne quasi das Thema mit und die Leute sagen, ah, okay, ja, stimmt, alles klar, weil man das so, dieses episodale Gedächtnis bei uns ist brutal klar. Aber es gibt eben auch Leute, die haben einfach so einen krassen Umsetzungsfokus, sind so diese Umsetzer, denen gibst du die Aufgabe und die rennen einfach los. Und da sagst du nicht, ey, ich habe es ja noch tausendmal gesagt. Bei denen ist es dann oftmals so, da sagst du hinten, warum hast du das so gemacht? Weil die vielleicht in die falsche Richtung gelaufen sind. Aber bei denen hast du nicht dieses Thema, ich hab's dir doch tausendmal gesagt.
Mhm.
Ja? Also wieder Unterschiedlichkeit, unterschiedliche sprachliche Zugänge.
Ja, ja, absolut.
Ja. Naja.
Ja, es gibt auch eine ganz interessante Studie von McKinsey darüber. Und da wurden weltweit über 2.500 Führungskräfte aus verschiedenen Bereichen befragt, mit dem Ziel, rauszufinden, warum scheitern Veränderungen in Unternehmen so häufig. Ja. Und das Ergebnis war, dass 72% der Führungskräfte angegeben haben, dass Veränderung hauptsächlich ihrer Meinung nach daran scheitert, dass es mangelnde Kommunikation gibt. Und gleichzeitig haben sie aber geglaubt, dass sie die Botschaft sehr klar vermittelt haben.
Ah.
Und dann wurden aber die Mitarbeiter gleichzeitig noch befragt und die haben gesagt, dass ihnen nicht der Zusammenhang klar war, warum sie das machen sollen überhaupt. Und Ergebnis daraus war, dass die erfolgreichsten Unternehmen Veränderungen häufig kommunizieren mit einem Warum und dafür sorgen, dass die Mitarbeiter die Veränderung verstanden haben und aber auch mitgestalten können. Und das finde ich total wichtig, so dieses Verstehen und Mitgestalten. Also ich erinnere mich, dass wir in einem Unternehmen, wo ich gearbeitet habe, alle paar Jahre so alle zusammengerufen wurden in so ein Meeting und dann haben wir die Vision 2020 oder sowas präsentiert bekommen und am Ende kam ich da raus und habe eigentlich nichts mitgenommen und dachte so, okay, jetzt wird mir hier irgendwas aufgezwungen, was von oben bestimmt wurde und mir ist eigentlich gar nicht klar, warum ich das machen soll, wie die da drauf gekommen sind und so. Das war, also ich habe das nicht gefühlt. Ich habe das irgendwie so als Mitarbeiter gar nicht so mitgetragen. Das war so, das hier ist die Ansage und jetzt machst du das so und das war's.
Hm. Ja, du hast ja gerade gesagt, Veränderung, 72% oder was waren das, glaube ich, ne?
Ja.
Scheitert anhand von mangelnder Kommunikation. Ich habe ja ganz oft den Fall, dass ich Vertriebsteams, Führungskräfte und dann die Vertriebsleute dazu trainiere. Und da sehe ich das jedes Mal. Führungskräfte sagen, oh, mit dem Klaus, da darf ich nicht so hart umgehen, da muss ich vorsichtig sein, weiß gar nicht, ob ich ihm das so sagen kann und so. Und dann habe ich nächsten Tag Klaus beim Vertriebstraining und der sagt, die Alte soll mir doch einfach mal sagen, was genau sie von mir will. Ich weiß überhaupt nicht, worum es geht, ich kenne den Sinn nicht, ich verstehe nicht, warum die Entscheidung trifft und so weiter. Und da merkst du ja, die sprechen nicht miteinander. Mhm. Oder die sprechen miteinander, aber eigentlich nicht.
Mhm.
Das ist ja auch ganz oft so der Fall. Ja. Ne? Also da wird überhaupt nicht geklärt. Da wird sich auf gar keine Sprache festgelegt. Ne?
Sprechen übereinander.
Die sprechen übereinander oder die sprechen miteinander, aber aneinander vorbei.
Mhm.
Und wenn du da natürlich keine einheitliche Sprache hast, naja, woher sollen die Leute wissen, was los ist? Ne? Und jetzt in deinem Fall, danach mal, sag ich mal, wenn jetzt so eine große Firmenpräsentation da ist, beispielsweise gehen danach mal die Führungskräfte in ihre Abteilung. Du warst ja im Grafikbereich damals, ne?
Mhm.
Und dann geht man hin und sagt mal, Sarah, sag mal, was hast denn du verstanden? Wie ist denn das bei dir angekommen? Wie würdest du das jemand anderem erklären?
Ja, aber das wäre auch so ein Problem. Wenn das jetzt jemand gemacht hätte und ich hätte gesagt, nix, da hätte ich ja auch Angst gehabt, dass wir haben hier die wichtige Vision präsentiert und du hast nichts verstanden, was ist denn mit dir los?
Ja, und da liegt es auch wieder an der Führungskraft, ne, das richtige Framing einzuleiten, also Beispiel sowas zu sagen, Sarah, pass mal auf, bei so vielen Inhalten, die gerade kommuniziert worden sind, also bei mir ist es so, ich kann mir da meistens 80% gar nicht merken, ja, und Weil ich das für mich damals festgestellt habe, ist es für mich wichtig, mit dir mal darüber zu sprechen. Also es wäre ganz normal, wenn da nicht alles hängen bleibt. Sag mal, was hast du dir behalten? Welche Rückfragen sind noch da? Ne? Und so kann man das angehen. Merkst du, wie wichtig, sage ich mal, dieses richtige Framing vorher, diesen Anker so reinzulegen, dass du nicht doof bist, wenn du jetzt was nicht weißt? Mhm. Ja, so kleine Brücken zu bringen in der Kommunikation, wäre zum Beispiel hier schon so eine Idee, die man machen kann. Ne? Und nochmal, anstatt den anderen das einfach rüber zu bügeln, und das ist ja, jetzt muss ich nochmal kurz zurückgehen, das war bei jeder Firma, in der ich gearbeitet habe, selbst wo ich lobe immer Red Bull bis zum geht nicht mehr, auch da ist dieses ganze Thema Informationsfluss, ist ja wie heißt das nicht, die Reise hier nach Jerusalem, sondern stille Post, stille ja. Post heißt es, ne? Am Ende, nach dem 10., 12., 13., 20. Kette, kommt was völlig anderes an als vorher. Deswegen muss man immer wieder zurückfragen, auch wie hast du das verstanden, wie willst du das denn erklären, was ist denn für dich da der wichtigste Punkt, woran erkennst du, dass das jetzt in die richtige Richtung geht und so weiter. Ne? Weil dann behältst du zwar die Verantwortung für deine Kommunikation über Fragen, aber gibst sie auch wieder zurück, spielst sie wieder zurück und die andere Person muss sich neu organisieren und du weißt vor allem auch, in welchem Stand sie gerade ist.
Ja.
Und dann wird eine gute Kommunikation wichtig. Und die meisten verwechseln, habe ich doch gesagt, ja, aber ist nicht verstanden worden.
Auf jeden Fall.
Oder nicht richtig verstanden worden. Oder es gibt noch eine Riesenkette. Oder ist verstanden worden, aber der nächste Schritt war nicht klar. Oder ist verstanden worden, der nächste Schritt war klar, aber ist nicht richtig umgesetzt worden. Also merkst du, wie viele Fehlerketten da drin sind und deswegen.
Es ist tatsächlich auch, wenn das jetzt vielleicht so aus Mitarbeitersicht oft klingt wie, ja, du hast mich nicht mitgenommen und so viele Vorwürfe vielleicht auch von der Seite kommen. Es ist auch, um ehrlich zu sein, für eine Führungskraft einfach sau schwierig, das alles zu managen, die alles im Kopf zu behalten für Mitarbeiter. Und da sind ja nicht Leute, also die sind ja Leute, die haben mehr als 5 Mitarbeiter, die haben vielleicht irgendwie 200 oder was.
Ja, und gerade deswegen ist es so wichtig, ist meine Meinung, Sarah, dass du dir bestimmte Zeiten einräumst, dass du hundertprozentig da bist bei deinen Leuten. Mhm. Weil wenn du jetzt 8 bis 10 Leute hast und die haben das Gefühl, du springst immer so raus und so habe ich angefangen als Führungskraft, so immer mal kurz und da rein und so, dann lernen die, dass du keinen Plan hast von Selbstorganisation, Struktur. Und auf der anderen Seite kriegen sie aber auch kein echtes Gespräch. Dadurch entsteht keine echte Beziehung. Beziehung ist für viele Menschen, bedeutet Motivation. Gute Beziehung, Motivation, hab Spaß. Ja. Ich sehe das gerade so bei jüngeren Startups, wo wir gerade Trainings geben. Brutal Lust haben die Leute, weil einfach eine geile Beziehungsebene dort da ist. Da wird zugehört, da wird sich Zeit genommen und die Leute funktionieren draußen. Da ist wieder so ein bisschen die Herausforderung, die haben meistens relativ wenig Struktur. Also da kommen die Leute zu spät zum Training und da muss man an der Seite ein bisschen schärfen. Ne? Und früher, ein bisschen, sag ich mal so vor 10, 20 Jahren, war es sehr, sehr organisiert und es war viel zu wenig Beziehungsebene, war alles zu viel, ja, die Sarah muss das doch wissen. So wird das doch gemacht, ich habe es doch 1000 Mal gesagt, warum macht das keiner und so weiter und so fort. Ne? Und heute wird eher so viel hingenommen.
Ja.
Merkst du? Und beide Extreme funktionieren nicht. Also ich glaube, das lohnt sich, aber miteinander zu sprechen. Aber habe ich dich unterbrochen, Schatz?
Nö.
Okay.
Schatz?
Ja,
hast du mich hier noch nie
gesehen? Ja, ich habe ein bisschen Angst. Wir kriegen ab und zu mal Kritik, wenn ich Schatzi sage. Ja, das wird dann als Abwertung.
Das Gute ist, das sage ich ja auch zu dir.
Genau, ja. Ist das auch Abwertung dann?
Ich weiß nicht. Wir müssen die Leute entscheiden, die das kritisch
sehen. Okay, müssen wir mal gucken, ja.
Naja. Für mich nicht.
Okay, ist doch schön. Danke, dass ich erlaubt habe, noch was zu sagen. Ja. Wie machen wir weiter? Ich weiß gar nicht, was
ja, ich hatte schon gerade noch so einen Gedanke. Wahrscheinlich wird es so im ersten Moment auslösen, ich soll mich jetzt darum kümmern, um dieses ganze Beziehungsthema, was so aufwendig ist. Aber ich bin echt der festen Überzeugung, dass wenn eine Führungskraft so krass auf die Beziehungsebene mit einzelnen Personen eingeht, dass dann ganz viele Aufgaben, die sie vorher hatte, wegfallen. So zum Beispiel so Kontrollaufgaben und sowas und Motivationsaufgaben, weil das dann natürlich einfach entsteht alles.
Ja, das würde ich nur teilweise, dem würde ich nur teilweise zustimmen. Also wenn du über die Beziehungsebene redest, ja, also die muss erstmal kreiert und erstmal geschaffen sein. Hast du keine Beziehung, werden die Leute nicht freiwillig gerne für dich arbeiten. So, ja. Das können wir mal Haken dran machen. Jetzt gibt's aber den Fall natürlich auch hier nicht mit der Gießkanne, sondern hier muss die Führungskraft natürlich differenziert führen. Was bedeutet das, differenziert führen? Es gibt Leute, die übernehmen selbst so viel Verantwortung, dass du eine ganz kleine Kontrollfunktion einführen musst. Also keine Ahnung, sowas wie, hey, lass mal in 2 Wochen Freitag miteinander sprechen, wie das Projekt war, und dann sag mir aber, wie es war. So. Und da weißt du, die Person geht in die Umsetzung. Die meldet zurück, die ist sogar früher schon dran. Das ist alles perfekt aufbereitet. Und du sagst, geil, das macht Spaß mit dir. Ja, so, klar, die liebt jeder, ne? Mhm. Aber das sind die wenigsten, muss man ganz ehrlich sagen. Ne? So lerne ich das zumindest immer von den Führungskräften, mit denen ich zusammen arbeite. Und so habe ich es damals auch erlebt. Es gibt wenige, die Selbstverantwortung übernehmen. Dann gibt es welche, die brauchen eine andere Kontrollfunktion, weil die es sonst auch nicht als Führung erleben. Und wenn sie keine Führung bekommen, sind sie orientierungslos. Mhm. Den Fehler, kann ich ja schon sagen, habe ich damals gemacht. Ich habe immer gesagt, ey, ich vertraue den Leuten und so. Und da waren aber welche dabei, die haben mir dann im Jahresgespräch gesagt, nach einem Jahr, Ronny, ey, alles cool mit dem Vertrauen und so. Aber ich hätte mir gewünscht zu wissen, was ich machen soll.
Mhm. Weißt du? Aber das ist ja nicht unbedingt Kontrolle.
Naja, hängt zusammen. Hängt zusammen. Ja, sag du erstmal.
Also für mich ist das keine Kontrolle, weil es ist eher, ich gebe dir jetzt 5 Schritte oder was auch immer die Person dann braucht, aber das ist ja nicht, dass ich die ganze Zeit hinter dem Mitarbeiter stehe und sage, das ist der erste Schritt, aha, können wir einen Haken dran machen, jetzt kommt der zweite.
Ah ja, ich merke, du hast Kontrolle anders definiert, also wir müssen Kontrolle nochmal definieren. Mhm. Mit Kontrolle meine ich, du gibst eine Aufgabe und jetzt ist aber vielleicht jemand noch gar nicht so lange im Unternehmen, noch nicht so lange in der Abteilung und du gibst ihm eine Aufgabe und gibst deutlich mehr Informationen, was konkret zu tun ist mit. Also jemand, der 3 Jahre da ist, sagt, Sarah, mach doch mal diese Grafik so und so fertig und wirst du schon machen und sag mir Bescheid, wenn es fertig ist. Ne? Mhm. So jemand, aber jemand, der noch keine Ahnung hat, der kennt ja deine Standards noch nicht. Das heißt, du musst dem mehr geben am Anfang. Und mit Kontrolle meine ich jetzt, lass uns doch mal, Sarah, du bist ja jetzt 2 Wochen erst da, lass uns doch mal zusammen abstimmen, wann wir so ein Update machen über den Stand deines Projektes. Welche Rückfragen du noch brauchst, da würde ich gerne am Mittwoch nochmal mit dir drüber sprechen, wenn heute Montag ist beispielsweise. Mhm. Das meine ich mit Kontrollfunktionen dazwischen, aus einer Hilfestellung raus.
Ja.
So, ne? Und da merkst du, das ist differenziertes Führen.
Ja, aber dann reden wir schon vom Gleichen, weil ich hier meinte einfach nur, diese Art individuell zu führen, also je nach Person, die du da vor dir sitzen hast, die führt ja schon dazu, dass andere Aufgaben halt wegfallen.
Ja.
Oder?
Ja, absolut.
Würde ich schon
absolut
sagen.
Klar. Also meine Meinung ist, das sage ich auch immer wieder den Leuten, die in der Führung sind, ich würde es so machen, ich würde am Anfang mich immer hinsetzen, 1,5 Stunden mit den Leuten über Erwartungen sprechen, in allen möglichen Bereichen. Was erwartest du von mir als Führungskraft in Bezug auf Kommunikation, auf Unterstützung, was nicht? Was willst du sehen, damit du kündigst? Also richtig alles, so die ganzen Extreme aufmachen, um wirklich zu verstehen, die andere Person tickt ja anders als du und auch anders als die anderen Mitarbeitenden, um wirklich Gesprächsregeln zu etablieren von Anfang an, die nicht zu Enttäuschungen führen, weil Erwartungen abgeweicht sind. Und dann kriegt man da eine gute Verbindung zu den Leuten hin und kann vor allen Dingen auch direkt Dinge erfüllen, weil man sie auch weiß vorher. Und weißt du, was das Krasse ist? Die meisten sprechen nicht über Erwartungen.
Ja.
Die meckern dann über ihre Mitarbeitenden und so. Und das meine ich auch nicht böse. Ich nehme auch jeden immer in Schutz, weil sie kriegen es ja meistens nicht von ihrer Führungskraft angelernt und ja meistens auch nicht genügend Trainings oder welche, die nicht in ihre Organisation reinpassen. Und da sind wir mal ganz froh, wenn wir bei Firmentrainings immer so passgenaue Konzepte halt machen, die dann wirklich auf den Bedarf der Vertriebsorganisation oder der Firma halt passen und nicht irgendwelche Standardsachen, die es da Unmengen am Markt von gibt halt. Ne? Ja.
Okay, und in der Studie jetzt, da steckt ja noch ein anderer Punkt drin, über den wir noch gar nicht gesprochen haben, nämlich dass Mitarbeiter es schätzen und motivierter sind und so weiter, wenn sie mitbestimmen dürfen. Wie ist denn der Punkt deiner Meinung nach umzusetzen?
Ja, boah, du machst da große Themen heute auf, muss ich sagen. Ja, also das Gute ist, ich kann ja mal aus der Praxis berichten. Es gibt ja so viele Theorie-Sachen, ja, da musst du jetzt das machen und so. Und in der Praxis sieht es ganz oft anders aus. Mitbestimmung. Ich verwende manchmal, wenn ich an Red Bull denke, das wird wahrscheinlich nicht gerne gehört, aber verwende ich den Begriff diktatorische Demokratie. Mhm. Und ich möchte das mal kurz stehen lassen. Ich sage gleich, was ich damit noch meine. Ich lasse den Loop mal kurz offen. Was ich bei Startups ganz offen sehe, pass auf, jetzt gehe ich mal in die eine Extreme rein. ah, bei uns muss jeder mitreden, hier gibt's noch eine Kummerbox und hier gibt's das noch und ja, du lass jetzt, aber ist ja auch, die Idee ist ja super, ne? Also auch, dass die Leute aussprechen.
Will ich komplett abtören.
Ja, die Idee ist, auch nicht mein Leben. Die Idee ist gut, um das wirklich herauszufinden, was die Leute wirklich bewegt. Auf der anderen Seite muss man sagen, was für eine Firmenkultur habe ich denn, wenn ich das nicht frei aussprechen darf? Mhm. Da kann man auch mal hingehen, ne? Naja, long story short, und was passiert? Die Leute reden eine Woche über eine verdammte Grafikarbeit und es kommt nichts bei raus. Die Stimmung ist zwar geil, jeder hat mal mitgesprochen, aber es kommt nichts bei raus. Es geht nicht nach vorne. Mhm. Erlebe ich ganz oft so in diesem, jetzt dürfen alle mitreden, wir müssen an das ganze System denken und so. Dann gibt es die Firmen, wo der Chef von oben nach unten runter moderiert und sagt, so wird's gemacht. Da werden Entscheidungen getroffen, aber die Leute werden zu Erfüllungsgehilfen ausgebildet. Einfach nur, ja, frag doch mal den Erwin, wenn er in 3 Wochen wieder aus dem Urlaub klar ist, wie wir es machen sollen. Und dann liegen die 3 Wochen rum und machen nichts, weil keiner Verantwortung übernimmt. Mhm. Und deswegen glaube ich, jetzt komme ich zur diktatorischen Demokratie, das war aus meiner Sicht genial bei Red Bull. Großes Kriterium war, wir müssen schnelle Entscheidungen treffen, Verantwortung übernehmen, Entscheidungen treffen. Es dürfen in einem bestimmten Rahmen alle mitreden, aber wir treffen heute hier eine Entscheidung. Und das meine ich mit diktatorischer Demokratie. Wenn dann 2 Stunden Meeting war, ist am Ende was rausgekommen. Jeder durfte mitreden, aber immer in eine Richtung, wo ein Ergebnis rauskommt. Und ich glaube, das ist eine geile Idee, wenn du ins Tempo kommen möchtest und möchtest alle mitreden lassen, brauchst du einen geführten Prozess.
Ja.
Und das muss die, ja genau, ich habe schon die Erleichterung gespürt bei dir. Brauchst du einen geführten Prozess und den muss die Führungskraft natürlich anmoderieren können. Das ist manchmal gar nicht so einfach, weil dann kommt da der Mike wieder von der rechten Seite und redet dazwischen, weil der nicht vorher, sage ich mal, richtig mit einbezogen worden in das Projekt. Dann möchte die Uschi noch was sagen und auf einmal wird das Sodom und Gomorra und die Führungskraft erlebt das ganz oft als Angriff von der anderen Seite. Merkst du, ich erzähle mal Geschichten aus der Praxis vom Überleben. Und da brauchst du natürlich diese Moderationsfähigkeiten,
durch
einen Prozess durchzumoderieren und dabei noch Spaß zu haben, dass die Leute Widerstände aufbringen in der Gruppe und so. Das macht mir richtig Spaß, sowas.
Mhm,
umso dramatischer es, umso emotionaler es im Raum ist, umso schöner ist es eigentlich, weil ich es liebe, das in so eine Richtung zu bewegen. Und dann weiß ich aber, dass viele Führungskräfte, die sehr zielorientiert sind, die sagen, wir hätten den Scheiß doch in 20 Minuten machen können, Ronny, was laberst du mit den 90 Minuten? Die finden das irgendwie interessant, dass man das auch so machen kann.
Das glaube ich.
Ja?
Ich hasse solche Meetings auch.
Ja, genau. Ja, am Ende ist immer die Frage, wie kriegst du das beste Ergebnis raus? Ne? Und jetzt wieder, du hast Leute drin, die brauchen Stimmung. Du hast Leute drin, die wollen Struktur und Wissen, so wie du. Mhm. Und du hast Leute drin, die sagen, komm, wann können wir endlich anfangen, zum Ergebnis zu kommen? Ne? So, und die musst du halt alle unter einem Hut mit anmoderieren. Mhm. Genau.
Ja, mir ist gerade noch eingefallen, dass du gesagt hast, dieses mit der Kummerbox, wenn da nicht der Raum ist. Und das war zum Beispiel, wenn wir diese Visionen da präsentiert bekommen haben, irgendwie vor 200 Leuten und dann am Ende gesagt wird, wer hat denn noch Fragen? So, da meldet sich ja auch keiner und sagt, sorry, ich habe gar nichts gecheckt. Könnt ihr es bitte nochmal anders erklären? So,
ja.
Das war einfach dann, das war so der Raum, der gegeben wurde, um das so zu erklären und so. Also ich wäre jetzt zum Beispiel auch niemand, der so in so einem Meeting, egal in welcher Größe, sich meldet und sagt, ja also ich würde jetzt gerne mal ein Problem besprechen. So, das erstens denke ich dann so, boah, jetzt zieht sich das beschissene Meeting noch länger, wenn ich das mache. Und zweitens wäre das, also ich ist von meiner Intention überhaupt nicht der Rahmen, das zu machen.
Ja.
Wenn ich das hätte, würde ich das im 1:1 machen, aber nicht irgendwie vor einer Gruppe mein Thema da besprechen.
Ja, ich glaube, auch hier wieder, einer spricht vorne und jetzt die Frage, hört man dem zu oder der zu? Jetzt kommt die nächste Frage, versteht man das? Wird es verstanden? Wird es umgesetzt? Und so weiter und so fort. Ne? Mhm. Und ich glaube, ich habe so zwei, wolltest du eine Idee jetzt haben dafür, was man da machen kann? Oder wolltest du es einfach loswerden?
Wenn du die Idee hast, sagst du, ich habe das als man so gesagt.
Also ich habe 2 Ideen. Die erste Idee ist, dass man gerade da ist, sowas wie einen Kummerkasten, also die Idee des Kummerkasten wichtig, sowas wie anonyme Rückfragen zu stellen, weil du hast immer Leute, die trauen sich das nicht. Aber da sind auch die Führungskräfte dann in ihren Gruppen danach wieder für verantwortlich, da nochmal das Gespräch zu suchen. Da könnte man nochmal, entweder macht man sowas, wenn das nicht geht mit den Führungskräften, dass man sagt, pass mal auf Leute, hier alles anonym, haut eure Fragen rein, Ne, es ist ja wie bei so einem Webinar. Am Ende gibt's Q&A. Ronny, was kann man beim NLP machen? Wie läuft so ein Firmentraining ab? Ist ja wie ein Q&A. Wenn die Leute nicht fragen, kriegen sie keine Antwort. Also muss ich, und wenn sie jetzt Angst haben zu fragen von der Gruppe, muss ich denen dabei helfen, dass sie gerne, als Organisation dabei helfen. Also entweder danach Meetings machen in den regionalen Führungskräften beispielsweise, oder den Verantwortlichen in den Teams, richtig so einen kleinen D-Workshop zu machen. Und jetzt kommt's, ganz wichtig, oder sowas zu machen, dass du ein gutes Framing hast. Da fällt mir jetzt eine Legende der systemischen Aufstellung, Gunter Schmidt, ein. Der hat es bei einem Unternehmen gemacht. Da gab es eine große Veränderung, es sind 500 Leute drin. Und dann sagte vorne, so Leute, wie viele von Ihnen haben jetzt eine Idee und würden sagen, ich würde das jetzt gerne sagen, aber irgendwie traue ich mich nicht. Aber die Idee, die Sie jetzt vielleicht haben, wird uns jetzt vielleicht davor bewahren, dass wir 5 Millionen Euro verlieren über das ganze Jahr. Mhm. Wer würde dann sagen, scheiße, in einem Jahr hätte ich das damals mal gesagt. Wer jetzt gerade ein bisschen das Gefühl hat, da ist so, und auf einmal gehen die Hände nach oben, sagt er, weil sie merken, oh, der hat das so geil angeframed, dass das mein Beitrag jetzt so wichtig sein kann, dass er für ein Jahr die Firmenhistorie verändert. Mhm. Oder die Gefahr, irgendwo reinzulaufen, verändert. Also auch hier wieder, merkt ihr, sagt schon, jetzt bin ich schon im Trainingsmodus, wie wichtig dieses Framing vor einem Satz ist, den Rahmen, den Bezugsrahmen zu verändern, um die Aufmerksamkeit in so eine bestimmte Richtung zu lenken, aber auch gleichzeitig Widerstände rauszunehmen, ne, aus deiner Sprache. Ich weiß jetzt nicht, ob die Frage beantwortet ist, aber...
Ich hatte ja gar keine.
Ja, dann ist doch noch besser. Dann unterhalten wir uns einfach so, wir sind quasi nebeneinander, aber sprechen gar nicht miteinander. Ja, da sind wir doch auf dem Niveau jetzt
angekommen. Also zwei Monologe.
Ist doch super. So. Das hat Harald Schmidt letztens gesagt, habe ich hier Podcast gehört, da hat er gesagt, der liebste Dialog ist der Monolog. Einfach vorne hin, 30 Minuten und dann
bei
mal
vielen
gucken
schon,
und
ja,
weggehen.
Ja? Hey, ist das genau das, was ich meine, wenn ich dann in so einem Meeting dann nochmal eine Frage stelle, dann kommt Ingrid und Uschi und heben nochmal die Hand und äußern 10 Minuten ihre Bedenken so. Und allein deshalb würde ich das schon gar nicht machen.
Ja, und das finde ich halt wichtig, ne? Das muss halt raus, ne? Sonst ist Ingrid und Uschi unmotiviert.
Ja, aber dann können Ingrid und Uschi bitte alleine hingehen, weil die 20 Minuten sind verschwendete Lebenszeit für mich.
Ja, würde jetzt in der Gruppentherapie, würde man jetzt sagen, ja, wir müssen den anderen Leuten durch den...
Genau, deshalb würde ich niemals in eine Gruppentherapie gehen. Oh, niemals.
Okay. Aber siehst du, haben wir gleich mal ein bisschen was Therapeutisches mit drin hier auch. Für alle, die Lust auf Gruppentherapie haben. Ne? So, was haben wir jetzt noch?
Was haben wir noch?
Wo sind wir eigentlich?
Jetzt haben wir ein bisschen den Faden verloren.
Mhm. Ah, ich weiß.
Aber wir sind auch schon ganz schön lange Folge. Das heißt, vielleicht können wir so langsam zum
Ende
Zusammenfassung
kommen. Okay, also wir haben ja das Thema heute gehabt. Ich habe es dir 100-mal gesagt. Ich würde sogar sagen, ich habe es dir 1000-mal gesagt. Warum ändert sich nichts? Mein Learning aus der Folge ist, Menschen brauchen unterschiedliche, Kommunikation, unterschiedliche Botschaften. Dieses Predigen, dieses Missionieren funktioniert leider nicht. Erstmal wirst du nicht ernst genommen als Führungskraft und außerdem, wenn es beim ersten, zweiten, dritten Mal nicht angekommen ist, warum soll es beim 7. Mal ankommen? Das heißt also, du musst an deiner Kommunikation arbeiten. Wenn du wirklich Verantwortung behalten möchtest, sorgst du dafür, dass in deine Kommunikation bei der anderen Seite ankommt, nicht, dass der andere dich versteht. Mhm. Was würdest du sagen?
Ja, ich würde auch sagen, das ist ein ganz klares Verantwortungsthema, was beim Kommunikator liegt.
Okay. In dem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal, hören wir uns beim nächsten Mal.
Ja, nächstes Mal das Thema, warum fällt es mir schwer, Hilfe anzunehmen?
Boah, Kracher, ein Kracher. Und so auch die Leute, die, das kenne ich auch von mir früher, die nicht gelobt werden konnten. Ah, oh, Lob, weiß ich nicht, will ich nicht, Ronny und so, ne?
Oh. Okay, dann bin ich mal gespannt, was du zu erzählen hast.
Also, bis demnächst.
Ciao.